Da bin ich über die Ziellinie gefahren und ich bin mit dem gesamten Radl umgefallen. Ja, weil ich mich so aus dem Leben geschossen habe.
Ich glaube, das ist doch genau das, wofür du eigentlich geboren bist, oder nicht?
Ich wüsste halt nie, wie er reagieren würde, wenn er mich um 2 in der Früh weckt. Nein, der kommt, der macht nur seine Arbeit, aber ich würde ihm wahrscheinlich gleich mal eine aufwinken.
Warst du ein guter Zeitfahrer?
Musst selber lachen, oder?
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus, Toni.
Servus, Marco.
Toni, zum dritten Mal sitzen wir schon da. Ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja, ist ein Wahnsinn. Wir haben wir ehrlich, wir haben beide nichts zum tun, gell?
Dienstagvormittag. Das kann ich jetzt so nicht behaupten.
Dienstagvormittag, Marco Brucker, Anton Palzer machen einen Videocall. Und was hast du so da? Ja.
Aber das ist ja unsere Arbeit.
Nein, eben, ich habe schon eingestempelt, gell? Ich habe schon eingestempelt.
Wir sind so glücklich, dass wir das Arbeit nennen können.
Absolut. Ist schon ein Privileg, würde ich sagen. Also.
Absolut.
Das ist schon in Ordnung.
Toni, wir haben halt nicht so viel Zeit für Smalltalk. Wir haben viel zu besprechen heute. Richtig viel. Wir sind mitten in der Tour de France. Bist einmal auf die Zugspitze gefahren von München aus. Nur das Finisher-Trikot gibt's und. Jetzt fangen wir mal voran. Wie war der Ausflug auf die Zugspitze?
Hart. Hart und mit dem Motto, dort die Kinder vor der Straße weg, so eine Aufgabe haben, habe ich mir gedacht, nehme ich mein Radl und fahre von München mal nach Garmisch und laufe auf die Zugspitze auf. Nein, war schon ja, ein Projekt, was glaube ich schon seit fast 3 Jahren bei uns so im Gespräch war, mit meinen Partnern. War bloß aber super schwer zum Umsetzen, wo ich jetzt einfach nur World Tour Fahrer war mit der Zeit. Und jetzt hat sich die Zeit ergeben und ja, war mega cool. War ja gestartet im Endeffekt damals so. Projekte haben mich immer schon fasziniert, auch damals mit der Watzmann-Überschreitung. Ich habe mir die Frage gestellt: Jeder kennt einen Berufsverkehr oder einen Verkehr in München, jeder kennt einen Verkehr in Garmisch. Wie lange brauchen eigentlich die Bergsteiger von München, bis effektiv auf der Zugspitze sind? Und wie lange brauche ich bei Fairmeans mit dem Radl natürlich in der Nacht, weil Weg am Verkehr. Ja, war cool, war echt hart, muss ich sagen, war wirklich hart. Aber war ein cooles Projekt und die Resonanz oder das Feedback von den Leuten ist echt, freut mich, dass ich doch den einen oder anderen mit dem Projekt begeistert habe.
Also hast du mal richtig die Goschen poliert in dem Fall?
Ja, ich hab mich echt in die Fresse gehauen. Also ich habe mich echt in die... Weil also das Radlfahren war jetzt noch nie... Das ganze Projekt hat eigentlich vor dem Laufen dann gelebt, gell? Weil es sind 15 Kilometer und 2000 Höhenmeter, was schon ziemlich weit ist. Das Radlfahren hat 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Das Radlfahren war halt einfach super kontrolliert. Irgendwie so effizient und schnell von A nach B zu kommen. Bin da 2 Stunden 40 gefahren. Habe einen fürchterlichen Gegenwind gehabt, die letzten 35 Kilometer. Hab da, 305 Watt Schnitt gefahren. Was einfach, also ist klar, das ist viel, gerade auf mein Gewicht und so. Und es ist flach, was ich eigentlich nicht tue, flach Radl fahren. Oder flach, hügelig, immer den hast einen Schlussanstieg dann auf. Aber ich habe halt gewusst, okay, ich muss da echt frisch dann noch in den Lauf reingehen. Und das hat eigentlich super funktioniert. Und ja, beim Laufen habe ich halt einfach einen Tank einmal komplett leer gemacht. Gell. Ich hab maximal viel gegessen. Ich habe 130 Gramm Carbs in der Stunde, habe ich mir reingepfiffen. Aber ja, das hat man halt den Effort dann schon... Gerade so die letzte halbe Stunde haben wir dann schon den Effort einfach gespannt. Gell. Aber es war mega cool, weil ich bin um 3 in der Früh am Marienplatz weggefahren. Und ja, ich war um 7:45 war ich auf der Zugspitze rum und da war ich kein Mensch rum. Und das Filmteam war rum, weil die am Vortag haben die nur aufgefahren und haben rum geschlafen. Und war so von der Stimmung war es mega cool. Gell. Es war zwar ein super schöner Tag, aber hat es die Wolken so eingedrückt. Und ja, ist schon der Grund, warum ich Sport mache. Aber man hat mir schon wieder
sehr gezeigt. Gut. Wie lange hast du dann?
Ja.
Wie lange war dann die finale Zeit? 4 Stunden irgendwas, oder?
4 Stunden 43, glaube ich. Mhm. Wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, 4 Stunden 43 habe ich gebraucht.
Ja. Ja, das ist schon, wie viel Kilometer Radl fahren war das?
100 Kilometer und 1000 Höhenmeter mit dem Radl. Und 15 Kilometer und so 2000 Höhenmeter laufen. Also so gesamt 115 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Genau.
Aber das ist 305 Watt, wie viel wiegst denn du? Das ist ja ein brutaler Schnitt, oder?
Ja, ich habe 63 pro Kilo. So 63 Kilo habe ich ungefähr. Genau.
Das ist brutal, hey.
Klar, du kannst natürlich schon noch. Es ist halt da, ich bin komplett Aero-Setup gefahren, gell? Specialized SL9, ja, ja. Mit den hohen Laufradeln drinnen, Suton. Ja, ich habe echt so geschaut, dass ich so irgendwie so windschnittig wie möglich auf dem Radl drauf hocke, dass ich halt einfach, dass ich schnell bin. Gell? Ich habe jetzt nie auf die Watt geschaut. Ich habe eher so auf die Durchschnittsgeschwindigkeit geschaut. Und ich habe zwar am Anfang gemeint, dass ich so zu 2,5 Stunden fahre, aber wie gesagt, da ist dann, andere sagen zwar, ist anders da, aber ich kenne das halt so, dass so der Talwind in der Früh erst so um so 6, 7 eintritt, quasi der aus dem Berg außer und dann am Nachmittag, wenn die Temperaturen steigen, quasi dann der Wind dreht und dann quasi die Thermik entsteht und quasi der Wind dann Richtung Berg aufgedruckt. War zum Radlfahren natürlich super gut gewesen am Nachmittag vom Wind, aber es war eben im Verkehr unmöglich gewesen. Wir haben eigentlich gemeint, dass es ziemlich neutral ist und habe dann, ja, wie gesagt, ab Ohlstadt, da hast du dann nur so 30 Kilometer ungefähr, bis Garmisch bin ich halt voll im Winter gestanden und dann ist der Schnitt ganz schön runtergegangen. Und ja, aber nein, war definitiv ein Effort, ein gescheiter.
Sehr cool. Nein, das finde ich einfach, das ist also richtig cool, dass du solche Projekte machst, erstens einmal. Jetzt einfach so jetzt, unter uns gesagt, das finde ich einfach richtig, richtig geil so, weil ich glaube, das ist auch genau das, wofür du eigentlich geboren bist, oder nicht? Genau solche Sachen zu machen, da bist du ja der perfekte Typ dafür. Du machst es lustig, du ziehst es lustig auf, du bist trotzdem eine brutale Maschine, du hast einen richtigen V12 verbaut. Also das ist schon, glaube ich, genau das.
Das war ja, mir macht das richtig Spaß, gell? Weil bei so Projekten kannst du halt einfach, bist irgendwo der eigene Chef, du entscheidest, wen du an dem Projekt teilhaben lässt, was für Crew da dabei ist, wann du das machst, gell? Es gibt da schon extrem viele Freiheiten, gell? Und ich habe das ja auch damals gemerkt mit der Wohnzimmerüberschreitung 2020 habe ich das gemacht, so in Covid Hochzeit, da war es der Grund, weil keine Wettkämpfe waren, habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie eine andere Challenge für mich selber und habe dann schon gemerkt, das macht mir richtig Spaß und das war ja eigentlich dann der Plan, wo meine sportliche Zukunft hingeht, dass ich eigene Projekte mache, quasi so wie der Kilian Jornet jetzt das zum Beispiel macht und dann ist mir das Radlfahren dazwischen gekommen, aber das macht mir schon echt Spaß und taugt. Und es ist so, es gibt einen YouTube-Film, kann man anschauen. Und so die Resonanz von den Leuten ist halt mega cool, weil du musst dir denken, jetzt werden wir dann später drauf kommen mit der Tour oder so, gell. Ich weiß, was das für Leistungen, was die vollbringen, gell. Das ist, weil ich halt da 5 Jahre drinnen war in der Bubble.
Absolut, ja.
Aber viele Leute können da mit dem gar nichts anfangen, gell. Wenn jetzt der die Etappe gewinnt oder warum reißt der jetzt ab, gell. Aber dass die den Berg in 26 Minuten fahren, 850 Kilometer und weiß ich nicht, 6,5-7 Watt auf der Kurve haben oder so, gell, das, mit dem kann keiner was anfangen. Aber jetzt München Zugspitze, das kennen echt viele Leute, gell. Ich meine, wie viele Leute leben in München, ja, wie viele Leute fahren da am Wochenende für einen Ausflug in die Region und gehen zu Fuß auf die Zugspitze auf oder fahren mit der Seilbahn auf, gell. Das ist so, das ist eher so zum Angreifen. Gell? Und das war auch damals so mit der Watzmann-Überschreitung. Das ist halt bei uns in die Berchtesgadener Alpen, im Nationalpark Berchtesgaden, einfach die Bergtour. Gell? Und das ist eine Dreitagestour. Erster Tag wird aufs Watzmannhaus gegangen, am zweiten Tag wird die Überschreitung gemacht. Dann werden wir in der Wimpach-Griershütte geschlafen und am dritten Tag geben wir aus dem Wimpach-Griers raus, die 10 Kilometer. Gell? Und dann ist das so für die Leute, hey, wir kommen da in 2 Stunden 47 drüber laufen. Gell? Das ist so, das können sie sich nicht vorstellen. Gell? Und war ein mega cooles Projekt. Gell? Und ich habe echt noch viel so Projekte im Kopf, die was ich in der Zukunft noch machen mag. Weil zum einen macht es mir halt viel Spaß, weil ich mich jetzt selber so voll pushen und uns aus dem Leben schießen kann, gell, wo ich sehe, zum Beispiel, es ist ja witzig, gell, ich habe ja keine einzige Koppeleinheit gemacht. Ich bin nie Radl gefahren und danach nur laufen gegangen, wie es jetzt so ein Triathlet macht. Habe ich nie gemacht. Es war dann schon einmal so, wo so meine Managerin und ob ich das eigentlich mache, sage ich nein.
Ja, ob sicher
ich,
bist.
Woher ich weiß, dass ich das kann, sag ich, das werden wir dann schon sehen. Und das ist also für mich einfach eine coole Challenge, gell? So,
ja.
Also es taugt mir einfach, gell? Es taugt mir. Ja.
Ja, sehr cool. Toni, hast du das neue Finisher-Trikot gesehen?
Habe ich gesehen.
Was sagst
du? Finde ich cool. Aber ich finde es eigentlich jetzt ja cool. Weil irgendwie.
Denke ich wieder recht, ja.
Ja, nein, ich finde es. Das Geile finde ich eigentlich so den Spannungsaufbau bis zum Finisher-Trikot. Und das ist jetzt nie, also wenn man jetzt die letzten Jahre gesehen hat, weiß man, dass meistens was Cooles kommt, gell?
Absolut, ja. Nein, ich finde es auch wunderschön. Ich finde das Grün richtig cool. Also das passt schon wirklich gut. Da kriegt man schon
letztes Jahr war es rot, glaube ich, gell?
Nein, das war vorletztes Jahr.
Also vorletztes
letztes Jahr war es so beige. Beige und so ganz wenige hellblaue Elemente drin. War auch sehr schön. Also
ja. Nein, ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool. Ich bin ja immer so, wie oft kriegt man bei irgendwelchen Sportveranstaltungen so T-Shirts und so, wo es ausschaut wie eine Litfaßsäule. Das, was dann wenn es wirklich noch gut läuft, wird es ein Schlafleibe, aber ich schlafe nackert, von dem her brauche ich es nie. Ja. Das ist eigentlich geil, wenn du was kriegst, das was du auch echt im Alltag dann zum Radlfahren anziehen kannst. Gell? Das ist schon.
Ja, und das ist schon so, wie, also das merkt man schon, wie viele Leute, und das merke ich ja selber an mir, wie stolz man das erträgt. Also das, man ist halt auch stolz darauf, wenn man es geschafft hat, und da das trägt man einfach gern. Also das ist eines von meinen Lieblingsradl-Trikots, einfach weil man irgendwo sieht, ja gut, da hat man was Cooles geschafft.
Ja, absolut. Bei uns sehe ich auch ab und zu, gell, mit Ötztaler-Trikot und so. Fahren echt ein paar ab und zu umeinander.
Dann grüßt nochmal extra schön. Servus.
Fleißig beim Trainieren, ha? Hast du Angst?
Ja, wahrscheinlich haben sie sogar Angst und du machst ihnen noch mehr Angst dann. Toni, ich bin jetzt ein bisschen in die Dolomiten rumgefahren und ich bin mir nicht genau sicher, ob ich die richtige Übersetzung fahre für einen Ötztaler. Ich meine, ich bin jetzt schon zweimal mitgefahren, zweimal mit dieser Übersetzung. Das hat da eigentlich gut funktioniert. Aber ich denke mir ab und zu schon, auch wenn ich andere sehe, bei einer war schon geil, wenn es nochmal hochgeht.
Was ich hast du für Übersetzung?
Ein 34er hinten.
Habe ich
36. Ich weiß nicht.
Fährst du Shimano? Oder
36. Shimano.
Ah, Shimano, ja.
Und vorne? Was, ich meine, 11. Also nach vorne weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Ich denke mir halt einfach jedes Mal, wenn ich aufgeschaltet, mach auch noch, wäre jetzt nur geil. Aber ich glaube, das denkt man sich ja bei 36.
Ich meine, gut, man muss natürlich schon unterscheiden zwischen Rennen fahren und Training, oder?
Ja.
Aber klar, ich meine, also ist natürlich schon gut, wenn ich jetzt statt 70 Umdrehungen vielleicht 85, 90 Umdrehungen fahren kann, gell? Für die Muskeln, gell? Mhm. Also ich zum Beispiel, ich hab vorn 50, 37 drauf. Und hinten habe ich 10,36.
Also was versuchst du für eine Frequenz zu machen immer?
Über 90. Über 90 vorher. Ja. Zwischen 90 und 100. So zum beste Beispiel Felix Gall, gell?
Weil das geht sich nicht.
Der Felix zum Beispiel, der fährt ja ultra viel Frequenz, gell? Was für jeden, glaube ich, für jeden Trainer in der Radsportwelt das Beste ist, gell? Also das ist, weil das einfach so ist, ich kann mich da erinnern, mit dem Heli, mit dem Dollinger Heli, der hat das auch, weil der hat mir das echt immer und immer wieder gesagt, Toni, das muss über die Frequenz kommen, das muss über die Frequenz kommen, weil wenn du dann mit 60 Umdrehungen, 70 Umdrehungen die großen Watt fährst, machst du einfach deine Muskeln kaputt und miert, gell, was du später bissen musst. Gell. Und umso länger, dass du eine hohe Frequenz fahren kannst, gell, umso besser ist für Sparer, für Jaufen, für Timmelsjoch, gell. Also ich habe schon, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für Setup, dass ich beim Ötztaler dann fahre, ob ich vielleicht, also 10, 36 hinten, das bleibt 100% drauf, aber ob ich vorne vielleicht 52, 39 fahre oder ob ich 50, 37 drauf lasse, gell. Das ist die Frage ein bisschen, ja. Aber so mit 37 vorne und 36 hinten bist du fast bei 1-1, was schon echt gut ist, gell. Schon echt gut.
Ja, weil das ist genau mein Problem. Ich kann bergauf, ich wiederholt keine Frequenz für 90. So schnell fahre ich nicht und das kriege ich dann mit der 34er nicht hin. Weißt du, wenn ich dann ein Stimulus kaufe, wie vor, wo es dann, weiß nicht, 8, 9, 10 Prozent hat, das geht sich dann nicht mehr aus.
Das ist ja auch der Punkt, weil die ganzen Superstars, Vinegar fahren 160er Kurve, Pogi, glaube ich, 165er, fahren alle die ganzen kurzen Kurven, gell? Und die kurzen Kurven funktionieren ja nur über die Frequenz, gell. Hast du letztes Jahr, na, wann waren das? Heuer oder letztes Jahr Mailand-San Remo, Filippo Ganna, Pogacar und Van der Poel attackieren, Filippo Ganna fährt noch im Sitzen mit 110 Umdrehungen. Der hat mit Sicherheit 500, 600 Watt auf der Kurve gehabt. Wenn der einmal aufgestanden war und vor der Frequenz aber gefahren war, war der droppt. Weil der hätte die Kraft unmöglich aufbringen können, dass er die Watt, was der 500, der ist zwischen 600 und 700 Watt gefahren wahrscheinlich, gell. Es war unmöglich gegangen, weil der Kraftwinkel war ja, das ist ja einfache Physik, oder? Wenn ich einen längeren Hebel habe, kann ich eine größere Kraft aufwirken, gell. Und wenn der vor der Frequenz aber gefahren war, war der flöten gegangen, gell. Also, du musst ja natürlich, was ich mir zum Beispiel über 165er Kurve jetzt auf dem SL Neumann bin, aber die letzten 5 Jahre immer 170er Kurve gefahren und habe mir gedacht, okay, ich probiere das, ich fahre 165er Kurve, ich schaue, dass ich eher über die Frequenz mache und so und habe jetzt auch letzten Montag ein Bikefitting gehabt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir jetzt nie wirklich sicher bin, ob ich nie wieder auf 170 zurückgehe. Weil ich auch einfach so ein Fahrer bin, weil ich ja tendenziell immer ein bisschen ja, mit dem Sitzen jetzt nie Probleme, aber ja, man gespannt es einfach, gell. Wo ich einfach schon tendenziell eher ein bisschen weniger umdrehen fahre, gell, wie jetzt vielleicht ein anderer Fahrer, gell. Und so eine kurze Kurve lebt halt einfach vor die Umdrehungen, gell. Was aber eigentlich Grund auf, ich meine, dein Hüftbeiger ist weiter offen, weil du hast natürlich den nie so einen großen Hub, ein paar Millimeter weniger und so. Gell? Du bist aerodynamischer, weißt du halt, bist du aerodynamischer. Aber ich meine, das lebt einfach vor der Frequenz, das Ganze, gell. Und wenn du das nicht kannst, wenn du ein Fahrertyp einfach nicht das bist, das ist halt die Effizienz, gell, und das ist ein Riesenfehler von den ganzen Amateurfahrern, dass sie die kurzen Kurven holen und das aber eigentlich gar nicht fahren können, gell, weil sie einfach nicht so effektiv auf dem Radl sind, gell. Wie jetzt ein Vinegar oder ein Pogacar, die was 35.000 Kilometer im Jahr fahren, oder 30. Genau.
Ja, was das ist halt genauso ein Thema, das ich habe und das sicher viele haben, dieses, okay, es ist jetzt wahrscheinlich zu steil und unser Tempo ist nicht hoch genug, um so eine Frequenz zu fahren. Ja. Und es ist ja komplett einleuchtend, dass ich natürlich immer eine Frequenz von über, weiß nicht, 85 fahren sollte, um Kraft zu sparen. Aber natürlich, wenn ich jetzt, weiß nicht, beim Küter auf wie vor, wo es dann am Ende halt einfach steil wird, das geht sich einfach leider nicht mehr aus. Und dann ist halt eben die Frage, Da musst eigentlich hier runtergehen oder halt ein 36er drauf tun, weil sonst.
Ich weiß ehrlich gesagt.
Das kannst du ja nicht kompensieren. Außer du fährst schneller und dann platzt auf.
Also ich weiß jetzt nicht, weil du sagst, du hast Shimano. Ich kenne ehrlich gesagt die Abstufungen bei Shimano nicht, was die vorne jetzt für Kettenblallen haben. Und weil bei SRAM hast du halt echt, da hast du halt echt zig verschiedene Möglichkeiten, was du fahren magst. Gell? Und aber ich da definitiv es ist immer besser, wenn du vielleicht einen zu leichten Gang nur dabei hast. Gell? Weil lieber habe ich ihn und nimm ihn her, als wir das ihn brauchen, die haben aber nicht. Gell? So sehe ich das. Und wenn ich habe damals beim Team, es gibt noch die Sonne.
Gib also recht,
Meine Verlobte, die Sonja, die hat auch SL8 und da ist 48, 35 rum oder so vorn. Weil wir haben ja bei uns im Berchtesgaden lauter steile Berge, die fangen so mal bei 10% an. Gell? Und ich wollte eigentlich auch immer die Kurvegarnitur haben. Und das Team hat aber gesagt, die bauen es mir nicht drauf, weil das ist ein Worldtour-Fahrer fahren nicht mit der Kurvegarnitur. Und ich habe aber gesagt, bei uns sind die Berge so steil, gell? Ich war echt froh um die Kurvegarnitur da. Aber ich dachte wirklich schon so leicht, also wenn du eine Möglichkeit hast, dass du nur leichter fährst, dann die leichter fahren. Ja. Darf ich auf alle Fälle machen.
Ja, ja.
Weißt du, wann hast du die Momente beim Ötztaler, wo du mit 55, 60 nur treten tust?
Da gebe ich dir aber vollkommen recht, ja.
Oder du
und tust wie du halt sagst, dann nutze ich ihn halt nicht. Ist auch okay, aber zumindest hast du die Option.
Warte mal, jetzt haben wir noch 1,5 Monate, oder? Bis zum Ötztaler.
Ja. Nicht ganz, ja.
Oder du schraubst halt deine Schwelle um 40 Watt noch auf.
Ja. Das wäre natürlich das Beste, ja. Dann brauche ich keine andere Übersetzung.
Marco Brucker. Lass mal an, tu dir einfach ein kleines Kettenblatt vorne und eine größere Kassette hinten drauf. Ist gescheiter. Du musst aber mit Material arbeiten.
Ich glaube, das ist um einiges gescheiter. Ja.
Die aber 20 Watt FTP mehr haben. Da fahre ich lieber zum Radl und hole mir ein bisschen besseres Material, oder? Viel gescheiter.
Ja, sicher. Ja, absolut. Jetzt gebe ich das Geld so gern aus. Toni, großes Thema gerade aktuell, gell? Der Dopingtest bei der Tour de France. Die Leute müssen wieder wissen, es ist Dienstagvormittag, wo wir aufnehmen. Donnerstag kommt die Episode online. Es war vor 2 Tagen, am Sonntag, glaube ich, war's. Nein, oder am Samstag, weiß gar nicht genau. Waren ja die Dopingtests, wo sie Pogacar und Vingegaard aus dem Schlaf gerissen haben. Was sagst du zu diesem ganzen Thema? Wie stehst du da dazu?
Also generell muss man mal sagen, Dopingtests sind super wichtig. Gell? Ich bin seit ich 16 bin in den RTB-Pool von der Vara drinnen, also in den höchst angelegten Pool, wo ich halt jeden Tag eine Stunde auch angehen muss, wo ich halt 100% an dem Ort bin und sonst halt die ganzen Übernachtungsorte angebe. Ich bin auch weiterhin da noch drinnen. Jetzt auch mit dem Hinblick aufs Skibergsteigen dann. Ist super wichtig. Ehrlich gesagt, wo ich es gelesen habe, war ich ein bisschen verwirrt, weil mein Stand war eigentlich immer, dass zwischen 11 Uhr auf die Nacht und 5 Uhr in der Früh nicht gehen dürfen. Das war mein Stand. Anscheinend gibt es aber ein anderes Regelwerk. Mhm. Ja, macht ja auch Sinn, ich meine, du musst ja, du kannst ja. Also was heißt, das macht Sinn. Natürlich ja, hast absolut. Du. Wir reden von der Tour de France, die haben super harte Bergetappen gehabt, am nächsten Tag haben sie das gleiche wieder gehabt, ich meine, du musst die Fahrer schon auch schlafen lassen, gell? Aber ist klar, macht es aber auch Sinn, das ist ein langer Zeitraum, wo man, ich weiß nicht, wahrscheinlich was machen kann, wenn man was machen möchte, gell? Aber also wie gesagt, mein Stand war immer, dass man das nie machen, also dass das quasi in dem Reglement drinnen ist, dass der Zeitraum, also weil ich gebe ja jeden Tag ein Zeitfenster an, wo ich jetzt zum Beispiel, ich gebe das zum Beispiel jeden Tag von 6 bis 7 Uhr in der Früh daheim. Weil lieber lasse ich mich wecken vom Dopingkontrolleur, der hat auch schon gewusst, mein Schlafzimmer ist quasi direkt neben der Eingangstür und das sind ja immer die gleichen oder oft die fünf gleichen, die was halt kommen, die wissen, ich schlafe da und wenn ich halt noch geschlafen habe, haben sie halt am Fenster geklopft, weißt du schon. Und da bin ich halt gewusst, ich bin 100% daheim, weißt du schon. Und das Zeitfenster hat man halt schalten können von 5 in der Früh bis um 11 Uhr auf die Nacht. Also auf die Nacht hätte ich das zum Beispiel gar nicht eintragen können, gell? Weil mein Wissensstand war immer, dass auf die Nacht halt da nicht kontrolliert werden darf, dass, ja, ich meine, man hat schon auch noch eine Privatsphäre, gell? Also so ist es jetzt auch nicht. Und,
ja, ich meine, hoffentlich.
Ich meine, ich weiß nicht, ob es eine Regeländerung gegeben hat oder.
Wie ist das grundsätzlich? Also, wie oft kommt der zum Beispiel zu dir?
Ja, also, es hat schon so, also wie ich damals Giro d'Italia gefahren bin, 2023 habe ich, glaube ich, 10 Kontrollen während dem Giro gehabt. Also in denen ich, also du fährst 21 Tage Ringer, 2 Ruhetage, bis bei 23, 3 Tage davor ist noch, in 26 Tagen habe ich 10 Kontrollen gehabt. Ich habe einmal einen Tag gehabt, da habe ich 2 Kontrollen gehabt, also quasi in der Früh und nach der Etappe. Und unkontrolliert daheim, es ist ja beim Radlfahren hast du ja auch noch deinen Blutpass, quasi wo es das Blutdoping feststellen konnten. Und da haben sie dann, glaube ich, schon so Phasen, wo ich teilweise echt krass viel Kontrollen gehabt habe, gell, so, wo es dann wirklich einmal so 2 Monate so gefühlt jede Woche einer da war. Und da war es aber mit Sicherheit wegen dem Blutpass, quasi, dass die wieder Referenzzahlen haben und so. Gibst ja auch, du gibst ja bei einer Dopingkontrolle an, ob du im Höhentraining warst, ob du Hitzetraining gemacht hast, ob du 2 Stunden davor noch trainiert hast, ob du in der Sauna warst, ob du Blut gespendet hast und so. Und ich war jetzt kein Superstar in der ganzen Radsport-Bubble, aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich so im Schnitt so zwischen 20 und 30 Kontrollen im Jahr gehabt habe. Und jetzt so ein Superstar wie Pogacar und Winiger.
Okay, das ist schon viel.
Die werden wahrscheinlich schon doppelt so viel Kontrollen. Ich meine, eine Dopingkontrolle kostet natürlich auch viel Geld, gell? Aber das, glaub ich, das ist ja schon wert, gell? Genau. Ich meine, für den Pogi war es, glaube ich, eh nicht so schlimm, oder? Der hat, glaube ich, um 5 in der Früh gehabt, oder? Seine Kontrolle. Aber ich meine, beim Winiger um 2 in der Früh, genau. Echt scheiße, gell? So. Ich dachte jetzt, weiß jetzt schon Spekulation, right. Weiß jetzt eh klar mit dem Sturz und so, das dachte ich jetzt nie, das glaube ich jetzt nicht, was ist da irgendwas, die haben einfach schnell in die Schikane da reingefahren, gell. Aber klar ist es nicht ideal. Aber wie gesagt, wo ich das gelesen habe, war das für mich so, ehrlich gesagt, gar nicht gut. Es muss gehen, weil sonst hätten sie es nicht gemacht, aber für mich war das so, also war jetzt für mich komplett Neuland, gell. Dass man in der Nacht wirklich kontrollieren darf. Was aber im Nachhinein, also wenn wir uns ehrlich sind, ich meine, ich käme jetzt nicht aus, wie man es tun hat, oder? Dass man bescheißt. Aber es ist natürlich schon ein großes Zeitfenster da, wo man was machen könnte, ja. Weil ich meine, von 11 bis um 5. Also so werden ja wahrscheinlich die Agenturen, die was das. Die ITA oder die WADA oder die NADA oder wie soll ich heißen, so werden die auch denken, wo sie sagen, okay, das ist ein langes Zeitfenster beim größten Radlrennen der Welt, das sind die 2 besten Radlfahrer der Welt. Wenn sie was nehmen oder wenn sie was machen daten, war das wahrscheinlich nur die einzigste Möglichkeit, wo wir es vielleicht was finden konnten. Gell? Das glaube ich. Das ist deswegen gemacht. Es wäre jetzt eh spannend, ob das jetzt Standard wert, gell. Wahrscheinlich werden dann die Fahrer auch mal sagen, hey, das, ich kenn keinen Fahrer jetzt so in der Welt, der was gegen Dopingkontrollen ist, gell, weil das ist, gerade der Radsport, der lebt eigentlich jetzt wieder so auf wegen die Dopingkontrollen. Ich glaube, dass im Ausdauersport technisch und der Radsport mitunter der sauberste Sport ist die letzten 10 Jahre. Und, Und wir wissen aber auch um die anderen Zeiten in den 90er, gell, was da abgelaufen ist. Und im Endeffekt war das jetzt der Mini, lebt der Radsport wieder so oder ist das Image wieder so gut, weil er sauber ist und weil halt so viel getestet wird, gell. Und von dem her ist das auch jedem bewusst, dass das voll wichtig ist, gell. Dass kontrolliert wird, dass wir sagen können, okay, wir machen sauber Sport, gell. Und, aber irgendwann werden die dann auch mal sagen, gell. Also ich wüsste halt nicht, wie er reagieren darf, wenn er mich um 2 in der Früh weckt, gell. Da dem wahrscheinlich, ich meine, der Kontrolleur kann einmal nichts dafür, weil der macht dabei bloß, aber wahrscheinlich darf
der
ihm auch
eine. Nein, der kann gar nichts dafür.
Nein, der macht nur seine Arbeit, aber ich darf ihm wahrscheinlich gleich mal eine auflegen. Und da ich mich entschuldigen und da ich fragen, magst du einen Kaffee, dann sagt er, nein, darf ich eh nicht, dann sagt er, ich weiß ich. Und, aber ich darf es jetzt auch nicht geil finden. Gell? Also, wenn ich jetzt am nächsten Tag keine Arena fahren muss, weiß man wahrscheinlich eh wurscht. Aber wenn ich am nächsten Tag Arena fahren muss, wo es wirklich um was geht, dann darf ich schon sagen, sag mal, freut sich eigentlich jetzt alle oder was. Gell? Spannend, auf alle Komplett, Fälle.
Ja. Und Toni, was sagst du generell so zur Tour de France aktuell? Ich meine, Pogacar ist schon Wahnsinn, was da wieder passiert. Der fährt ja in kompletten Grund und Boden. Aber sonst so, Red Bull, also wahnsinnig spannend, was da passiert.
Absolut. Also ich meine, Pogacar tun wir mal weg. Der macht es jetzt nicht spannender, aber er ist einfach mit Abstand der Beste, oder? Also, wobei, ganz ehrlich, ich finde es ziemlich stylisch, was UAE gerade mit Pogi und mit Isaac Del Toro macht, weil wenn der Mann in Gelb, der absolute Leader, für einen Isaac Del Toro fährt, habe ich echt geil gefunden. Also,
ja, absolut.
Du siehst halt schon auch so den Charakter vom Pogi, gell? Weil der kann da sagen, Junge, du fährst jetzt, solange es geht, weil mir ist das wurscht, ob du Zweiter oder Dritter wärst in der Tour, gell. Ich mag gewinnen und ich bin einfach die beste Karten fürs Team. Und dass ich da in die Dienste vor dem Burm stelle, finde ich schon, also Hut ab, gell. Ja. Und da haben wir aber meinen Pogi weg. Mega spannende Tour. Also von 2 bis Platz 6, 7 sind sie ja, glaube ich, gerade 1,5 Minuten auseinander. Mhm. Ich meine, die schwierigste Woche kommt heute, Dienstag, Zeitfahren, 25 Kilometer. Dann zwei Tage Alpe d'Huez, vor allem 20. Etappe mit Galibier Alpe d'Huez, super Schwage. Also ist, glaube ich, echt alles noch offen. Und ich habe gestern mit einem geredet wegen Lipowitz und ich bin fest dafür überzeugt, dass da echt nur alles offen ist. Gell? Klar kommt man jetzt, man könnte denken, dass vielleicht Lipo zu 100% jetzt in die Helferdienste vom Remco fallen muss, aber ich hoffe, dass so hantieren und klar, jetzt Zeitfahren heute wird wahrscheinlich nur mehr einen Unterschied bringen. Also wenn alles normal läuft, wird Remco Zeit rausholen auf die anderen Verfolger von ihm, also quasi auf den Lipowitz, aber ich glaube, man muss einfach ehrlich sein und sagen, okay, die schweren Berge vor der Tour kommen erst noch. Gell. Und es ist aber auch, jetzt sagen wir mal, auf Blick von Red Bull, Bora Hansgrohe, echt keine leichte Situation, weil was tust du jetzt in die schweren Berge? Also im Regelfall ist Lipowitz besser oder in die Berge. Warte auf Remco, wenn Remco Probleme hat und hilft ihm mit der Möglichkeit, dass beide vom Podium runterfallen. Oder sie sagen Lipo vor, der ist aber doch schon, ja, ich glaube, eine Minute vom Podium weg auf oder 50 Sekunden auf Del Toro ist, glaube ich, jetzt Dritter, oder? Ich weiß gar nicht.
Ja.
So viel, ich verfolge es gar nicht mehr so genau, wenn ich ehrlich bin. und ich habe auch nur ein anderes Leben, gell? So ist es jetzt nie. Und es ist keine leichte Situation, gell? Also,
ja, aber das ist ja das Problem, das ist ja das hausgemachte Problem. Das haben wir ja davor schon gewusst, dass das passiert, oder? Das verstehe ich nicht.
Ja, wenn wir uns ehrlich sind, alle Lipowitz-Fan, was glaube ich hoffentlich alle sind, hätten wahrscheinlich gehofft, dass Remco in den ersten Berg richtig kassiert, gell. Aber man muss halt schon auch sagen, Remco hat brutal Herz bewiesen und hat sich halt nie aufgegeben, gell. Also auch wenn er flöten gegangen ist, ist er zurückgekommen. Also leistungstechnisch schon abnormal stark, gell. Und heute, wie gesagt, 25 Kilometer Zeit fahren als Olympiasieger und amtierender Zeitfahrweltmeister, das spielt einem halt vollgas in die Karten, gell. Was,
absolut, ja.
Und aber ich schätze, ich meine, der Lippo ist, das ist so ein bodenständiger und super Typ, gell. Dem ist das nicht wurscht, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, der ist auch voll fein damit, wenn er sagt, okay, wir haben ein Team, wir möchten einen am Podium haben, im Idealfall wäre er Zweiter, weil das ist einfach möglich. Und ich helfe, gell. Und ich hoffe, dass der Remco genauso viel ist, gell. Wenn der sagt, er hat Probleme und vielleicht bei der ersten Bergetappen kassiert, dass er sagt, hey, wir müssen und das Team dann auch hoffentlich so hantiert, gell. Aber es ist, glaube ich, alles noch. Meiner Meinung nach ist da nur, also ums Podium ist alles offen, gell, alles. Und auch intern mit Lippo und mit Remco ist auch noch alles offen, gell. Ich glaube, man darf das jetzt nicht zu, die eine Etappen darf man nicht zu hoch einschätzen, gell, weil bei den anderen Etappen war halt, war es genau der Gegenteil. Ich meine, Lippo hat, ich weiß nicht, ob er gewartet hat, aber er ist aber auch zumindest nicht gefahren in der Gruppe, wo er war. Also, er hat jetzt nie aktiv mitgearbeitet, dass Zeit gewinnen auf die nächsten Verfolger. Es war wahrscheinlich schon so die Ansage, okay, wir bleiben der Doppelspitze einigermaßen treu, wir arbeiten zumindest vorne mit Lipowitz, dass der Zeitabstand zwischen Remco und Winiger und wie soll ich heißen, nicht zu groß wird. Gell. Jetzt da war es so, ja gut, Pogi ist gefahren, Remco ist nicht gefahren, Pogi ist auch nicht Anschlag gefahren an dem Berg, weil dann Isaac mit aufnehmen wollte. Gell. Also jetzt so gleich, ja. Gell. Ich würde das jetzt einfach alles nicht zu hoch bewerten, gell. Und ich meine, am Ende, wie gesagt, die Alpen kommen jetzt, die richtig harten und schweren Etappen kommen und ist, glaube ich, alles offen. Ja.
Heute ist Zeitfahren. Warst du ein guter Zeitfahrer?
Musst selber lachen, oder, Marco? Ja, mein Radl. Ich hab immer ein Zeitfahrradl daheim gehabt, weil ich bin einmal Dritter im Mannschaftszeitfahren geworden, in Burgos-Rundfahrt. Mhm. Damals hat Roglic mit Wismar gewonnen, Zweiter war, glaube ich, Movistar und wir waren Dritter. Vierter UAE. Und ich war, das war 15 Kilometer mit einem Zielberg und wir waren noch 8 Kilometer bloß noch zu viert, also von 7. Also wir haben 3 haben wir verloren auf der Fahrt, weil wir einen Lipowitz dabei gehabt haben, wir haben einen Lenny Kemner dabei gehabt, wir haben einen Alexander Vlasov dabei gehabt und die haben sich halt einfach gar nicht gespannt. Gell? Und ich war der vierte Mann und das waren die schlimmsten 15 Minuten von meinem Leben, glaube ich. Ich bin noch nie als. Ja, du kannst ja nicht aufhören, weil damals war es vierte Zeit, hat Zeit, also um meine Zeit ist gegangen. Und das war dann schon so, die anderen haben das dann schon gecheckt, okay, wir haben bloß nur zu viert und der Toni ist das schwächste Glied in der Viererkette und ich bin auch dann die letzten 3 Kilometer keine Führung mehr gefahren, also ich habe einfach hinten immer aufgemacht, die 3 haben rotiert und ich habe aufgemacht und bin halt im Windschatten gewesen und dann haben wir Dritter geworden, da gibt's ein Video, wo es mit dem Ziel umhaut. Da bin ich über die Ziellinie gefahren und ich bin mit dem gesamten Radl umgefallen, ja, weil ich mich so aus dem Leben geschossen habe. Das war mein
Aber einziges. Das ist richtig Goschen polieren, gell?
Das war ist Next Level.
Level 10.
Ich habe mich da nicht mehr geholt. Das war am zweiten Tag vor der Rundfahrt. Ich bin 3 Tage nur noch drin gestanden. Das hat mich, ich meine, zu dem Zeitpunkt rechnerisch war ich schon minus 10. Das war, ich habe mich auf minus 50 manövriert, gell? Da war ich tot. Furchtbar. Ich habe Zeitfahrradl daheim gehabt, habe aber da drauf nicht trainiert. Ich habe das für einen Ruhetag hergenommen, bin zum Café gefahren und wieder heimgefahren. Also rein theoretisch hätte ich es kennen müssen, so von der Belastung, bei Skibergsteigen und Laufen ist ja doch ähnlich, oder? Halbe Stunde in die Fresse hauen. Aber da hat mir einfach das Know-how gefällt. Ja. Das war. Zeitfahren war für mich ein Ruhetag. Es war.
Weil du gechillt hast.
So, ja, genau. Bei ihr habe ich beim Giro 4 Ruhetage gehabt. Gell? Es waren 2 Zeitfahren, 2 Ruhetage, ich bin 4 Ruhetage. so Zeit kein. Na Schmarrn! Nein, da war noch Bergzeitfahren, da habe ich viel eingehalten. Waren zwei flach, ja. Ein Bergzeitfahren und zwei Ruhe da. Bergzeitfahren bin ich schon über viel gefahren, weil ich gemeint habe, ich kann vielleicht was reißen.
Ja, ich glaube, das ist schon. Das ist schon richtig brutal, gell?
Das ist hart.
Also, das machst du ja so theoretisch nie, aber das, da polierst du so die Goschen.
Also, wie gesagt, jetzt in dem Team, gell, die haben jetzt da vorne heute, zwei haben heute Go-Time, gell, gib ihm volle. Die restlichen sechs Leute, die haben Ruhetag, wirklich, die tun, die fahren noch von A nach B, gell, da fährt keiner Anschlag, gell. Auch wenn er vielleicht Ambitionen hat, 100% fährt er keinen Anschlag, gell, safen für den nächsten Tag. Aber so für den Flo und für den Remco, das ist ein ultra harter Tag, gell. Die haben jetzt, mit Sicherheit machen die jetzt Recon. Die schauen sich wahrscheinlich zweimal die Strecke an. Also die fahren jetzt zum Start, fahren die komplette Strecke ab mit den sportlichen Leitern, mit den Trainern, mit die. Wir haben ja einen Johnny Whale und Dan Bickham, die sind unsere, uns, ich bin ja nicht mehr dabei, ich rede aber von uns. Die sind die Aero-Spezialisten in dem Team. Die haben da vor Ort, die rechnen quasi genau aus, was für Übersetzung die fahren müssen. Die rechnen eine Pacing-Strategie aus, wann die investieren, wann die vielleicht ein bisschen einen Schritt langsamer fahren. Das wird wahrscheinlich passieren mit zwei Recons, also die fahren einmal 50 Kilometer. Dann liegen die bis zum, vielleicht fahren sie zurück ins Hotel nochmal, dass sie ein bisschen gemütlicher haben. Die sind mit dem Essen, die haben Frühstück, dann essen die noch ein Ding, dann haben die nochmal, dann tun die vielleicht Mittagessen, dann haben die ein Pre-Race-Meal, das was so 3,5 Stunden vor dem Rennen gegessen wird, was meistens irgendwie Reis mit einem Omelette ist oder ein bisschen Händel oder sowas, ganz was Leichtes. Dann wird ein Warm-up gemacht, das dauert normalerweise so 25 Minuten, wo du 5 Minuten einfährst, dann machst du ein gewisses Programm und fährst die nochmal aus. Das Warm-up ist dann 10 Minuten vor deinem richtigen Start vorbei. Und dann rollst du zum Start und du hast vielleicht beim Start sogar nochmal eine Minute, zwei Minuten, so die letzten 5-6 Minuten, bevor du halt dann wirklich wegfährst, nur treten auf einer Rolle, das alles aufbaut. Und dann ist das 25 Kilometer, also 35, 37 Minuten, ich weiß nicht, wie lange die fahren, ich glaube, da ist ein Berg auch drinnen, gell? Ist das einfach all out, was sie im Tank haben, gell. Also das ist auch jetzt nicht bloß die Belastung von dem eigentlichen Renner, sondern der komplette Tag ist, dann haben sie wahrscheinlich nur ich weiß nicht, wo morgen die Etappe umgeht, haben sie vielleicht nur einen Transfer, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie das Hotel halt irgendwo in der Nähe vom Start, von dem Zeitfahren heute haben, gell. Aber das ist ein bombenvoller Tag, gell. Also das ist die Gesamtbelastung für so einen Leader, und das darf man nie vergessen, das ist der Riesenunterschied zwischen einem Leader, wie es jetzt der Lippo ist, oder und einem Helfer. Die müssen jeden Tag performen, 21 Tage lang, jeden Tag. Und das kann da sogar passieren, dass die am Ruhetag nur Intervalle fahren müssen, weil sie das animiert werden und vielleicht am nächsten Tag irgendwie eine Schwade oder die haben gestern gestern mit Sicherheit am Zeitfahrradl geguckt. Gell. Das auch, die Pose ist mega das speziell. Ist und die müssen jeden Tag, die dürfen halt nie kassieren, auch nicht in der Flachetappe dürfen die nicht kassieren oder in der hügeligen Etappe, gell, das müssen immer fokussiert sein, und das ist schon ein Riesenunterschied zwischen einem Helfer, der was, wenn er nicht kann er nicht, und dann fahre ich im Gruppetto ins Ziel, gell. Oder tut bewusst, weiß ich nicht, hat seine Arbeit gemacht, schwingt aus und fährt gemütlich ins Ziel, also
ja.
Ist schon
hart. Ja, das ist so generell so, das kann man sich einfach null vorstellen, so als normaler, auch wie das beim Zeitfahren ist. Ich meine, man kann es ja selber mal probieren, fährst einmal eine Stunde lang voll hitten, was im Tank ist, aber das,
und
vor allem die Belastung da vorne oder zu, die Belastung, was dann auch noch kommt, jetzt noch 5 Tage dann Radfahren, das ist schon wirklich, wirklich brutal.
Und die Position vor dem Zeitfahrradl ist ja so speziell. Deswegen siehst du ja ganz oft, wenn du Tour schaust und die haben im Ziel und dann ja auf die Siegerehrung warten, fahren sie die ganz, ganz oft auf die Zeitfahrradeln aus. Geh einfach wirklich, die fahren ja da bloß eine Viertelstunde, 10 Minuten oder 20 Minuten, so um den Dreh. Und da geht es wirklich nur um die, das ist ja keine Belastung, das ist ja wirklich nur auf die Position zum Einstellen, weil am Tag X das Zeitfahren ist, gell. Und ich weiß so,
Primus Roglic zum Beispiel, Olympiasieger, Zeitfahren, Wahnsinnszeitfahrer, gell. Der hat, also angeblich hat der seine kompletten, und es bringt eigentlich nichts, als Zeitfahrradl hernehmen an einem Ruhetag, wo es mit 200 Watt in der EM umeinander fährst, gell. Du musst ja die, du brauchst ja die perfekte Position auf Belastung, gell. Und das muss trainieren und das muss, und die Zeitfahrer und die GC-Fahrer, die trainieren das, gell. Und der Roglic, der war halt so ein Perfektionist, der hat seine ganzen harten Einheiten auf der Rolle gemacht, weil er gesagt hat, im normalen Straßenverkehr konnte er gar nicht seine Intervalle fahren, weil da haben Autos, da haben andere Radlfahrer und so, der hat sich die Rolle aufgebaut und ist das Intervallprogramm auf der Rolle gefahren, gell. Und das musst du erst einmal da vor der Birne aushalten. Ja. Geil, ja. Wahnsinnstyp, ja. Roglic, gell. So ein Motherfucker ist das, ja. Geiler Typ. Ich bin nur ein Roglic. Also ich habe glaube ich schon mal gesagt, ich habe keine Sportidole, gell, oder so, gell. Ist nur, die machen nur Sport. Aber Roglic finde ich, das ist ein geiler Haberer. Das ist ein voll
Wahnsinn. Aber wieso?
Gell. Weil das, der ist so hart zu sich selber, gell. Weil wieso fährt der noch? Jetzt fährt er anscheinend, meine, er ist 36. Ja, oder wie alt ist er? 37. Ich meine, der hat jetzt ja, schon, sein, ja. Der ist jetzt nie für ein Butterbrot gefahren, gell. So, der braucht jetzt, aber das ist ein Vollwahnsinniger. Den taugt das. Und das finde ich geil. Weißt du schon? Finde ich, ist ein geiler Typ. Ist ein geiler Typ.
Voll. Ja gut, Toni, ich glaube, das war jetzt ein, ein guter Abschluss, jetzt schauen wir die Woche noch die Tour de France fertig.
Nein, Marco, nichts von dem. Wir haben keinen guten Abschluss und reden vom Roglic. Wir wünschen jetzt beide und Lippo für die letzte Woche alles, alles Gute bei der Tour. Das geht's.
So ist.
So schaut's aus.
So ist.
Und was
jetzt ich hoffen da auch mal, dass er heute nicht zu viel verliert und dann gehen wir.
So schaut's aus. Und dir?
Was ich willst du sagen?
Ja, ich dachte mal, rund, dass du jetzt dann langsam mal zum Trainieren anfängst, gell?
Tui.
Da müssen wir Patrick Konrad machen, dann machst du es mit Auge und mit Talent.
Genau.
Fährst du mal jetzt richtig mal mit Auge als Dimension.
Ja, genau. Ja, passt sonst noch was? Willst du mir noch irgendwas mitgeben, was ich unbedingt tun muss?
Schau doch mal eine andere Übersetzung.
Das kriegen wir hin.
Ich bin jetzt jetzt 3,5 Wochen im Trainingslager. Schaust du mal vorbei. Machen wir ein paar Kerneinheiten. Weißt schon.
Du im Ruhetag und ich Intervalle in dem Fall.
Die Kerneinheit. Schlüssel zum Erfolg. Was war die Kerneinheit? Ich bin mit dem letzten Fingernagel bin ich heimgekommen heute. Das war die Schlüsseleinheit.
Na ja, cool. Gut, Toni.
Hey, passt. Marco hat mich gefreut.
Mach's gut, wir sehen uns in einem Monat wieder, kurz vorm Ötztaler. Da machen wir nochmal richtig, richtig guten Podcast und dann geben wir Vollgas eine Woche später.
So schaut's aus.
Toni, danke.
Mach's gut. Alles Gute.